SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Sie haben echt eine lange Nachtsitzung hinter sich. 18 Stunden wurde verhandelt seit gestern Nachmittag zwischen den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie und der IG Metall. Das Ganze in Hamburg. Heute Vormittag dann die Einigung. 5,1% mehr Lohn und Gehälter soll es geben bei 25 Monaten Laufzeit und eine Einmalzahlung. Bei mir im Studio ist Peter Sauer aus der SR Wirtschaftsredaktion. Peter, schauen wir noch mal genauer auf diesen Abschluss. Da sind Gewerkschaften und Arbeitgeber ja deutlich aufeinander zugegangen, oder? Wie ordnest du das ein?
Ganz genau, das stimmt. Es war eine Marathonverhandlung, wie du gesagt hast. Beide Seiten sind aber jetzt mit dem Ergebnis zufrieden und vor allen Dingen auch erleichtert. Das hört man überall raus, dass diese vierte Verhandlungsrunde jetzt auch wirklich die letzte war, dass endlich weißer Rauch sozusagen aufgestiegen ist. Nochmal kurz drauf geguckt, du hast es schon gesagt, 5,1% mehr Lohn bei 25 Monaten Laufzeit. Darauf hat man sich geeinigt und ja, relativ in der Mitte getroffen. Als erstes soll es eine Einmalzahlung von 600 Euro geben, spätestens im kommenden Februar. Und die prozentuale Lohnerhöhung, die gibt es in zwei Stufen. Im kommenden April gibt es 2,0% mehr Lohn und dann ein Jahr später nochmal 3,1%. Für Auszubildende, das finde ich bemerkenswert, wurde eine überproportionale Erhöhung vereinbart, 140 Euro monatlich, die bereits ab Januar gilt. Und ein ganz wichtiger Punkt für die Arbeitgeber war die sogenannte, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, automatische Differenzierung. Das klingt sehr kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Es ist ein Instrument, mit dem die Arbeitgeber, wenn es schlechte Zeiten gibt, also sie kein Geld verdienen, eine jährliche Einmalzahlung erst verschieben und dann ganz einbehalten können. Das war ihnen besonders wichtig, um flexibel zu bleiben. Das wurde jetzt verlängert, allerdings mit einer sozialen Komponente, die besonders die eher niedrigeren Entgeltgruppen schützen soll. Also damit auch für die IG Metall war das okay so.
Okay, auf jeden Fall klingt das nach einem richtigen Kompromiss, der da ausgehandelt wurde. War diese Einigung denn für heute zu erwarten oder war das überraschend?
Es war schon das erklärte Ziel von beiden Seiten, dass man sich jetzt schnell einigt. Auch hat die IG Metall mit ihren Streiks, das muss man ja in den vergangenen zwei Wochen sagen, nochmal den Druck deutlich erhöht. Allein im Saarland haben laut Gewerkschaft rund 36.000 Menschen aus knapp 90 Betrieben gestreikt. Deswegen war es schon zu erwarten, dass das heute eine Einigung gibt. Denn so wichtig solche Verhandlungen vor allen Dingen natürlich für den Geldbeutel jedes einzelnen Beschäftigten sind, man muss ganz klar sagen, es gibt zurzeit in der Metall- und Elektroindustrie, da geht es eigentlich um was Größeres, zugespitzt um die Zukunft der gesamten Branche in Deutschland. Denn die internationale Konkurrenz, die ist enorm groß. Die Auftragslage aktuell echt schlecht. Deshalb sprechen die Arbeitgeber mit Blick auf den Tarifabschluss auch von einem Kraftakt und dass sie hier ans Maximum gegangen seien. Die Einigung ist also wirklich sehr wichtig, denn wenn der Arbeitskampf jetzt nochmal ausgeweitet worden wäre, hätte man noch mehr Zeit verloren. Und es geht ja darum, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber jetzt zusammenarbeiten, um hier gemeinsam international konkurrenzfähige Produkte herzustellen. Und diese Bemerkung vielleicht noch erlaubt, gerade weil wir ja auch nicht wissen, in diesen politisch unsicheren Zeiten, wie es im Prinzip weitergeht. Wir haben eine Bundesregierung ohne Mehrheit. Trump wird bald im Weißen Haus sein. Das heißt, also es ist wichtig, dass die jetzt an einem Strang ziehen.
Absolut. Der Abschluss wurde ja in Hamburg gemacht, gilt aber auch als Pilotabschluss für den Rest der Bundesrepublik. Also auch für die Metall- und Elektrobetriebe hier im Saarland, die ja letzte und vorletzte Woche immer wieder im Warnstreik waren. Gibt es von der IG Metall hier bei uns schon Reaktionen auf den Pilotabschluss?
Ja, ich konnte ganz kurz mit Patrick Selzer, dem ersten Bevollmächtigten der IG Metall Saarbrücken, sprechen. Ich lache deswegen so ein bisschen, weil er hat nur eine Stunde die Nacht geschlafen. Er sagte also, der Abschluss sei für die aktuelle wirtschaftlich ja wirklich schwierige Situation angemessen, vor allem für untere Tarifgruppen und Azubis. Hier im Saarland, der zum Bezirk Mitte gehört, wird jetzt die kommenden Tage nochmal gesprochen. Ohne diesen Verhandlungen vorgreifen zu wollen, geht er davon aus, dass dieser Pilotabschluss dann übernommen wird. Das ist ja auch die Empfehlung für alle 11 Bezirke. Das Gleiche habe ich auch von der Arbeitgeberseite gehört. Also ich vermute, dass Ende der Woche, vermutlich am Freitag, das auch hier im Saarland übernommen werden wird.
Einigung im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie. 5,1% mehr Geld bei 25 Monaten Laufzeit. Dieser Abschluss gilt wahrscheinlich auch, sehr wahrscheinlich, für die Betriebe hier im Saarland. SR-Wirtschaftsreporter Peter Sauer hat uns das Ganze mal eingeordnet. Vielen Dank. Wie halten Sie es beim Obst und Gemüse? Eher konventionell oder kaufen Sie gern Bioprodukte? Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, schon seit einigen Jahren hat das Saarland in der Biolandwirtschaft bundesweit die Nase vorn, wenn man sich den Anteil an Biobetrieben an der gesamten Landwirtschaft anschaut. Allerdings beim Biogemüse, da wird es kommendes Jahr voraussichtlich einen deutlichen Einschnitt geben, denn Ende April wird die Gemüsemanufaktur Denis in Liesdorf schließen. Was dahinter steckt und was das für die regionale Nahversorgung bedeutet, erzählt SR3-Reporter Max Zettler. Er hat Roman Denis auf seinem Biohof getroffen.
Niemand ist bereit, halt die Verantwortung für solch einen Betrieb zu übernehmen. Wir finden Leute, die arbeiten, aber wir finden keine Leute, die sich den Hut anziehen und sagen, ich bin der Chef.
Die Familie von Roman Denis baut schon seit dem 17. Jahrhundert Gemüse in der Liesdorfer Aue an. Mit dieser Tradition ist ab dem 30. April im kommenden Jahr Schluss. Denis geht in Rente.
Ich werde 69 und habe 54 Berufsjahre hinter mir mit mehr als einer 40-Stunden-Woche. Und dann ist körperlich Feierabend.
Seinen Gemüseanbau mit über 100 verschiedenen Gemüse-, Salat- und Kräutersorten muss er aufgeben. 2/3 des gesamten regionalen Biogemüses fällt dadurch weg. Dabei sucht Roman Denis schon seit mehreren Jahren nach einem Nachfolger. Vergeblich.
Wenn man die Zahlen sieht, wie viele Leute im Gemüsebau in der Ausbildung sind, 120, 110 Gesellen, die in einem Jahr in Deutschland halt die Berufsschulen verlassen, bei fast 3000 Betrieben halt, ist das relativ wenig. Und dann hier im Saarland sind wir halt leider nicht im Hotspot des Gemüsebaus, weder konventionell noch biologisch.
Obendrauf kommt noch die Inflation seit dem Ukraine-Krieg. Fast die Hälfte der Naturkostläden hat laut Denis seitdem geschlossen. Wichtige Abnehmer für den Betrieb. Unterstützt würden die Biogärtnerinnen und Gärtner allgemein kaum.
Im Saarland wird einfach kein Augenmerk jetzt speziell auf Obst und Gemüse aus der regionalen Produktion gelegt. Weder an der Uni noch, was weiß ich, in der Landtagskantine. Man ist nirgendwo halt hier vertreten halt.
Alles Gründe, warum die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in Liesdorf in den letzten 60 Jahren von 120 auf 4 geschrumpft ist, so Denis. Um die Nahversorgung mit Bioprodukten sicherzustellen, bräuchte es mehr finanzielle Hilfen vom Staat.
Dass man mehr ein dichtes Netz vor Ort hat, manchmal auch mit kleineren Betrieben und nicht alles auf, sag ich mal jetzt, spanische Ware oder auf Hotspots in Deutschland konzentriert wird, wo man doch auch Probleme mit dem Wasser hat und mit anderen Umweltfaktoren oder es manchmal zu Überdüngungen kommt.
Durch die Aufgabe im April werden 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Die 20 Hektar Ackerfläche wird verkauft.
Die Flächen werden an junge konventionelle Kollegen, leider konnte ich da keinen vom Bioanbau überzeugen, abgegeben.
Sorgenkinder sind noch die Gewächshäuser. Auch die erstrecken sich auf insgesamt 4000 Quadratmeter und die würde Denis gerne an ein Ehepaar oder ein Kollektiv wie die Solavis abgeben, um den Bioanbau fortzuführen. Dafür wirbt er auch in Fachzeitschriften und im Internet, aber
bis jetzt ist die Resonanz schlecht, also es gab noch keine einzige Anfrage.
Was bleibt, sind die Marktstände. Die betreibt Roman Denis mit anderen Biobetrieben im Saarland und in der Pfalz zusammen. Dort möchte er auch in der Rente weiter Biogemüse verkaufen. Nur dann nicht mehr sein eigenes.
Wir werden ihn also weiterhin sehen, Roman Denis, auf Marktständen, aber eben nicht mehr mit Gemüse von seinem eigenen Biohof, der Gemüsemanufaktur Denis in Liesdorf. Die gibt er nämlich auf, ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Max Zettler, mein Kollege, hat Roman Denis getroffen. Ja, und wenn das jetzt jemand gehört hat, der Interesse hat an der Gemüsemanufaktur, kann sich sicher bei Roman Denis melden, der freut sich bestimmt. Eilmeldung heute Vormittag. Es gibt eine Einigung der Fraktionen von Union und SPD auf einen Termin für die vorgezogene Bundestagswahl. Die soll am 23. Februar 2025 stattfinden. Die Vertrauensfrage von Kanzler Scholz, die ist Voraussetzung dafür, ist offenbar für den 16. Dezember geplant. Das heißt für Bundespräsident Steinmeier, er muss um Weihnachten herum entscheiden, ob er den Bundestag auflöst und Neuwahlen ansetzt. Und so hat sich der Bundespräsident am Vormittag geäußert.
Ja, unser Land braucht eine handlungsfähige Regierung, wie das rasch und von den Verfahren her zuverlässig geschehen kann, darüber rede ich im Augenblick an anderen Tischen mit den Beteiligten. Je eher es einen gemeinsamen Fahrplan gibt, umso besser.
Und gleich sprechen wir mit unserem Hauptstadtkorrespondenten darüber, wie denn das ganze Prozedere rund um die Neuwahl genau abläuft. Jetzt gucken wir mal alle in den Kalender und schauen, was wir am 23. Februar machen nächstes Jahr. Denn Ja, die Nachricht kam am Vormittag heute. Die Unsicherheit hat wohl ein Ende. Ja, wir können uns alle schon mal überlegen, ob wir denn da sind Ende Februar am 23. oder ja, vielleicht sogar Briefwahl beantragen müssen. Denn es wird voraussichtlich gewählt, der neue Bundestag. Darauf haben sich die Fraktionen von Union und SPD geeinigt. Uwe Berndt, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, ist in der Leitung. Ja, Uwe, Bundeskanzler Scholz wollte ja ursprünglich die Neuwahlen im März. CDU-Fraktionschef Merz, den 19. Januar als Termin. Wie kam es denn jetzt zu dieser Einigung auf den 23. Februar?
Ja, das ist so ein klassischer Kompromiss. Die SPD hätte am liebsten ja sogar den 9. März gehofft, weil am 2. in Hamburg gewählt wird und sie glauben, dass man da gewinnen könnte und man vielleicht noch mal ein bisschen Rückenwind bekommt. Die Union wollte das nicht zulassen und so schnell wie möglich wählen. Und dann ist es gar nicht so einfach, einen Termin zu finden, weil zum Beispiel am 2. März wird zwar in Hamburg gewählt, aber da ist ja dann auch Faschingssonntag. Da hätte man im Rheinland das Wahllokal wahrscheinlich nicht gefunden. Dann versucht man, einen Termin zu finden, der nicht in den Ferien liegt. Und das geht halt zurzeit gar nicht. Es sind Winterferien, es sind Weihnachtsferien. Deshalb ist zum Beispiel dann in Sachsen der letzte Ferientag am 26. Februar. Also da musste man irgendwie sich einigen. Und heute Morgen hieß es noch entweder am 16. oder am 23. Und dann hat man sich jetzt darauf geeinigt.
Okay, also das Ganze lief so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren. Wie ist denn jetzt das genaue Prozedere?
Jetzt wird der Bundeskanzler am 16. Dezember die Vertrauensfrage stellen und er wird sie sehr wahrscheinlich verlieren. Es sei denn, die AfD macht sich einen Scherz draus, wurde schon spekuliert, das stimmt am Ende für ihn oder so, aber das wird schon nicht passieren. Und dann hat der Bundespräsident offiziell 21 Tage Zeit, das Ganze zu prüfen. Theoretisch könnte er auch sagen, nein, regiert mal schön weiter, rauft euch zusammen. Aber angesichts dieser Lage ist das natürlich ausgeschlossen. Und dann geht das seinen Gang. Es gibt diese Fristen, 60 Tage, nachdem der Bundestag aufgelöst wird, muss spätestens die Wahl stattfinden. Und da man sich jetzt geeinigt hat und der Präsident hat ja auch bereits Einzelgespräche mit den wichtigen Parteien geführt, wird es auf diesen Termin rauslaufen.
Die Bundeswahlleiterin hat ja gesagt, sie hat gegen den 23. Februar als Wahltermin nichts einzuwenden. Aber Herausforderungen gibt es ja trotzdem, oder?
Richtig, denn jede vorgezogene Wahl hat kürzere Fristen als eine normal angesetzte Bundestagswahl. Und das wird jetzt sehr sportlich werden, zum Beispiel für Kleinstparteien. Die müssen ja jetzt erstmal anfangen, Unterschriften zu sammeln. Und dann müssen diese Unterschriften auch in den Kommunen geprüft werden. Dann muss entschieden werden, ob sie zugelassen werden. Dann müssen die ganzen Parteien ihre Landeslisten noch aufstellen. Auch da gibt es noch sehr viel zu tun. Also das wird alles sehr knapp, aber es ist schon mal besser als am 19. Januar. Denn dann wären die ganzen Briefwahlunterlagen in der Weihnachtspause gestrandet und das hätte noch viel mehr Schwierigkeiten gekriegt.
Die große Frage ist ja auch, kriegt die SPD jetzt im Gegenzug für diesen früheren Wahltermin was von der Union? Denn es gibt ja noch ein paar wichtige Projekte auf der Agenda der SPD, wie zum Beispiel Entlastung der Industrie und der Zulieferer, steigendes Kindergeld, das Deutschlandticket. Was ist denn jetzt damit?
Also bis heute Morgen hat ja die Union gedroht, wir blockieren alles, solange bis der Wahltermin feststeht. Punkt. Jetzt steht der Wahltermin fest und jetzt gibt es ja durchaus noch ein paar Punkte, die im Interesse aller Parteien sind, das noch schnell durchzukriegen. Zum Beispiel die Stärkung des Bundesverfassungsgerichtes. Dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit und wer weiß, ob man die nach der Bundestagswahl noch hat. Also das wäre so ein Punkt, wo alle sich einig sind, das müssen wir jetzt noch regeln und das wird man jetzt wahrscheinlich auch noch regeln. Kindergeld, da sagen jetzt schon einige, naja, das wird ja dann eh erst später abgerechnet, das können wir auch rückwirkend machen. Aber ich denke mal, so eine Handvoll Gesetze, die werden jetzt noch kommen. Das ist durchaus möglich.
Okay, das wird spannend, das zu beobachten. Und es steht fest, den 23. Februar 25 können wir uns schon mal im Kalender eintragen, denn da findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Uwe Berndt aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat uns unter anderem erzählt, wie man sich auf diesen Termin geeinigt hat. Vielen Dank.
Gerne.
Jetzt schauen wir nach Wallerfang. Ende Oktober, da hatte der Gemeinderat dort für die Bebauungsbeschlüsse gestimmt und damit den Weg freigemacht für ein Wellnesshotel auf dem Scheidberg. Doch nicht nur auf politischer Ebene haben die Rädchen begonnen zu laufen, auch im Hotel selbst wird schon fleißig gewerkelt. Was passiert ist und wie es jetzt weitergeht, darüber hat der Investor heute Morgen vor Ort informiert und unser Reporter Markus Persson war dabei.
Ja, das Hotelinterieur ist in die Jahre gekommen. Ausstattung und Gebäude sieht man an, dass hier schon lange nicht mehr investiert worden ist. Alles kein Problem, sagt Stefan Diestel, Marketingchef der Interspar-Gruppe.
Also wir fangen jetzt mit sagen wir, kleinen Maßnahmen an, die wir jetzt auch außerhalb von irgendwelchen Baugenehmigungen machen können, werden dann im kommenden Jahr eben die sagen wir, Genehmigungen abwarten. Und dann ist die Zielsetzung gegen Ende des Jahres dann mit den größeren Maßnahmen und Baumaßnahmen eben zu beginnen.
Erste Maßnahmen sind bereits in Angriff genommen worden. Das vorhandene Hotel-Fitnessstudio wird erweitert und räumlich verlegt. Auch ein Spielbereich für Kinder ist in der Mache. Die alte Kegelbahn ist raus und wird demnächst mit einer Bowlingbahn ersetzt. Bei einer der größeren Baumaßnahmen, die innerhalb des Hotels stattfinden, könnte der ein oder andere Wallerfanger nostalgisch werden.
Hier in dem Bereich ist momentan der Ballsaal. Hier war früher schon mal ein Schwimmbad. Ja. Und hier wollen wir eben diesen Bereich wieder aktivieren. Das heißt, wir buddeln das Schwimmbecken wieder aus. Genau.
Ja. Aber Sie haben keine Ahnung, was Sie da finden werden.
Wir haben keine Ahnung, was wir finden werden. Ja. Also insofern, das bleibt ein bisschen eine Wundertüte.
Betont Interspa-Manager Diestel. Wie aus der Wellness-Wundertüte klingt auch, was die Investorengruppe generell auf den Schaltberg bringen will. Neben dem bisherigen Hotel, das von unten bis oben renoviert wird, betont Interspa-Manager Diestel. Wie aus der Wellness-Wundertüte klingt auch, was die Investorengruppe generell auf den Schaltberg bringen will. Neben dem bisherigen Hotel, das von unten bis oben renoviert wird, entsteht ein Neubau aus Fertighausmodulen, außerdem mehrere Chalets für größere Urlaubsgruppen und natürlich der Wellness- und Spa-Bereich mit Schwimmbecken und Saunen. Die sollen künftig dann auch nicht nur den Hotelgästen, sondern auch den Bürgern je nach Auslastung zur Verfügung stehen. Wenn es nach den Interspa-Plänen geht, kommt noch ein weiteres Highlight hinzu. Der angrenzende Wald soll als sogenanntes Waldspa genutzt werden, mit Gelegenheiten zum Entspannen und Baumwipfelfahrt. Groß bebaut, das betont Manager Diestel immer wieder, soll aber dort nichts werden. Der Saarlouer Landrat Patrick Lauer ist überzeugt vom Investor und seinen Plänen.
Weil wir den Investor kennengelernt haben, als jemand, der nicht nur ein ambitioniertes Konzept verfolgt, sondern auch hochprofessionell arbeitet. Auch die Vorleistung, die der Investor jetzt erbringt, zeigen mir, dass er es sehr, sehr ernst meint. Und die verstehen auch ihr Geschäft. Und was uns imponiert, ist tatsächlich, dass hier sehr nachhaltig investiert werden soll und dass man auf Naturnähe setzt. Ich glaube, das passt wunderbar an diesen Ort.
Doch bevor sauniert und gebadet wird, geschweige denn die Pool-Ausgrabungsarbeiten losgehen, muss die neue Hotelmanagerin Angelina Meizener erst noch jede Menge alte Hoteleinrichtung loswerden.
Wir planen am 7. und am 8. Dezember einen großen Adventsflohmarkt. Und verkaufen unter anderem halt die ganzen Dinge, die wir nicht mehr benötigen und haben zeitgleich aber auch ganz viele Aussteller, die noch herkommen und dann auch ihre Waren anbieten.
Bevor die Presslufthämmer anrücken, wird es also noch einmal besinnlich. Sollten Umweltprüfungen positiv beschieden und noch ausstehende Beschlüsse gefasst werden, dann könnte das Multimillionenprojekt bereits Ende 2026, Anfang 2027 abgeschlossen sein.
Und dann werden wir auch genau wissen, was in dieser Wellness-Wundertüte zu finden ist. SR3-Reporter Markus Persson hat über die Pläne des Investors für das Haus Scheidberg in Wallerfangen berichtet.